Schönen guten Morgen. Als Missionarsohn ist man ja quasi vorprädestiniert, über dieses Thema zu predigen. Und ich tue nichts lieber. Es ist tatsächlich ein Thema, was mich sehr, sehr tangiert, mich erfüllt. Und ich hoffe, dass ihr in dieser Predigt etwas mit nach Hause nehmt, was euch zu denken gibt, was euch ärgert, was euch herausfordert, was euch ermutigt, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Ein Vater ging mit seinem Sohn und dessen drei besten Freunde auf den Jahrmarkt. Er kaufte eine ganze Menge Tickets und bei jedem Fahrgeschäft gab er seinem Sohn und dessen Freunde jeweils ein Ticket. Erst die Achterbahn, dann die Scooters, Autoscooters, dann die Schießbude. An der sechsten Attraktion gab er wieder Tickets aus und merkte auf einmal, dass sich ihm da ein fünftes Paar Hände entgegensteckte. Er sah runter und merkte, dass ein kleiner, unbekannter Junge stand und fragte ihn, hey, wer bist du eigentlich? Der Junge antwortete, ich bin der neue Freund deines Sohnes. Er sagte mir, dass du allen seinen Freunden Freiticket spendierst. Was also tat der Vater? Natürlich schenkte er diesem Sohn ein Ticket. Diese Geschichte ist, finde ich, ein wunderschönes Gleichnis. Der Vater ist Gott. Gott hat jede Menge Freitickets zum ewigen Leben, Freitickets in den Himmel. Der Sohn ist Jesus. Die Freunde des Sohnes, das sind wir Christen. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass das ewige Leben mit einem Jahrmarkt verglichen wird. Als Kind gab es für mich kaum etwas Schöneres als Jahrmärkte. Jahrmarkt, das ist Leben pur und ich glaube, mit diesem Bild sind wir ganz nah dran bei dem, was Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, Leben in Fülle, Leben satt. Die entscheidende Frage bei dieser Geschichte ist nun, wer bekommt eigentlich die Freitickets? Und da sind wir bei dem Thema dieses Gottesdienstes, macht Mission, also Menschen zu dem Sohn zu bringen, der diese Freitickets verteilt, macht Mission heute noch Sinn? Widerspricht Mission nicht dem Toleranzgedanken? Reicht es nicht, als Christen einfach nur gut tolerant zu sein? Nein, hat Carsten letzte Woche in der Go-Special-Predigt gesagt, Jesus hat nicht gesagt, toleriere deine Nächsten, sondern Jesus sagte, liebe deine Nächsten. Er sagte noch nicht einmal, toleriere deine Feinde. Er sagte, liebe deine Feinde. Wenn ihr diese Predigt verpasst habt, dann müsst ihr sie unbedingt auf CD kaufen. Es ist einer der bestbenoteten Go-Special-Predigten in den letzten Go-Special-Jahren. Heute wollen wir aber ein Stück weiter fragen und fragen, macht Mission heute überhaupt noch Sinn? Kann das Christentum wirklich behaupten, die Wahrheit zu besitzen und diese auch noch lauthals zu verkünden? Im Laufe der Kirchengeschichte haben sich drei Antworten auf diese Frage herauskristallisiert, drei Sichtweisen. Die erste Antwort ist die Antwort der, nennen wir sie mal, Exklusiven. Sie sagen, um an das Freiticket zum ewigen Leben zu kommen, muss man nur eines tun. Man muss mit dem Sohn, also mit Jesus, befreundet sein. Man muss und man kann sich dieses Ticket nicht verdienen. Es geht immer nur um Vitamin B, Beziehung zum Sohn. Und die Exklusiven können sich auf Jesus berufen, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus sagt nicht, ich bin ein Weg, ich bin eine Wahrheit, ich bin eine Möglichkeit zu leben, sondern er sagt, ich bin der Weg. Und die Exklusiven nehmen Jesus beim Wort und so gehen sie auf die Straßen und in die Gassen, in die ganze Welt überall hin und sagen, hey, ich habe das Ticket, das Freiticket. Willst du nicht auch so ein Freiticket haben? Der Sohn verschenkt sie. Und weil sie wissen, dass nur Jesus diese Tickets verschickt, vergibt, sind sie umso leidenschaftlicher dabei und gehen in die ganze Welt und lassen sich es ganz, ganz viel kosten. Und wisst ihr was? Das fasziniert mich an den Exklusiven. Die Hingabe und die Leidenschaft, mit dem sie in die Welt hinausgehen. Unsere Freunde aus Nairobi gehören dazu. Unsere Freunde aus Willow Creek und Selbeck gehören dazu. Und ich glaube, wir können uns da eine große Scheibe Leidenschaft abschneiden bei denen. Und dann kam die Aufklärung. Und mit ihr eine neue Gruppe, eine neue Antwort, das sind die Pluralisten. Sie gingen mit offenen Wegen durch den Jahrmarkt, durch die Welt und merken, dass es nicht nur einen Sohn gibt, der Tickets vergibt, sondern gibt es auch noch andere Söhne, die vergibten auch Tickets in den Himmel. Da waren die Juden, der Islam, die Buddhisten, die Hinduisten. Und sie sagen, wie können dann Christen aufstehen und sagen, sie hätten dieses Ticket zum Leben? Du hast eine Frage? Du willst noch sagen? Ja, das ist richtig. An dem Punkt hast du recht. Aber trotzdem behaupten sie, sie haben die Wahrheit. Und man muss zu diesem Club gehören, um dazu zu gehören. Wie können also Christen aufstehen und sagen, wir haben die einzig wahren Tickets in den Himmel? Diese Menschen störten sich am Exklusivitätsanspruch der Exklusiven, wobei eben wirklich nicht nur Christen exklusive sind, sondern eben die anderen Religionen auch. Also suchte man nach Kriterien. Wie kann man nun entscheiden, ob dieses Ticket ein Ticket zum Himmel ist? Gibt es dafür Kriterien? Irgendwie muss man doch herausfinden, ob das das richtige Ticket ist. Und Lessing hat mit seiner Ringparabel den Klassiker der Pluralisten geschrieben. Vielleicht kennt ihr sie, eine kurze Zusammenfassung. Ein König hatte 3 Söhne. Einen von ihm musste er sein königliches Amt übergeben, seinen königlichen Ring vererben, aber er tat sich schwer, einen seiner Söhne zu bevorzugen. Also, was machte er? Er ließ 2 weitere identische Ringe herstellen und vergab an jeden Sohn einen Ring. Natürlich wollten die Söhne wissen, welcher Ring ist jetzt der richtige Königsring, der einem die königliche Würde verteilt. Nur ist der König in der Zwischenzeit gestorben. Die Erbverwalter, vor dem sie dann traten, sagte sehr, sehr weise, ich weiß auch nicht, welcher Ring der richtige Ring ist. Ich kann dir nur sagen, an einer Sache könnt ihr erkennen, ob ihr den wahren Ring habt oder nicht. An euren königlichen Taten. Nur der wahre Königsring bewirkt königliche Taten. Also, lieber Jude, lieber Christ, lieber Moslem, handle so, als ob du den königlichen Ring trägst und erlöse und befreie die Menschen. Diese Woche las ich eine Andacht von Richard Rohr. Er erzählte darin, dass in unserem christlich-abendländischen Kulturkreis kleine Kinder 300 Mal am Tag lächeln. Alte Menschen aber nur 3 Mal. Und Richard Rohr fragt sich, was ist da passiert zwischen 6 und 60 Jahren? Gibt keine Antwort, aber er sagte, was auch immer da passiert ist, hätte die christliche Religion ihren Job besser gemacht, würden die Menschen mehr lächeln. Oder wie Nietzsche es sagt, würden die Christen nur erlöster aussehen, ich würde an ihren Erlöser glauben. Die Pluralisten sagen also, mal ganz platt gesagt, an der Häufigkeit des Lächelns kannst du sehen, ob die Religion wahr ist. Und solange wir das nicht entscheiden können, lassen wir alles gleichgültig nebeneinander stehen. Nur das Problem ist, gleiche Gültigkeit führt oft auch zur Gleichgültigkeit. Und als Christen müssen wir uns schon fragen, wie passt diese zugegebenermaßen attraktive Weltsicht mit Jesus' Exklusivitätsanspruch zusammen, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wie passt das zusammen? Also haben sich in den letzten 100 Jahren ein paar kluge Theologen Gedanken gemacht und haben einen dritten Weg entdeckt. Man nennt sie die Inklusiven. Um in unserem Bild von dem Jahrmarkt zu bleiben, sagen sie, es gibt nur einen Sohn. Und das ist Jesus. Und es gibt nur die wahren Tickets, die dieser Sohn verteilt. Und dieser Sohn hat seine Freunde, seine Gang, und das sind die Christen. Soweit so gut. Aber sie sagen dann, immer wieder verkleidet sich der Sohn Gottes und mischt sich unter andere Gangs. Er wird den Hell Angels ein Hell Angel, den Muslimen ein Muslim, den Buddhisten ein Buddhist. Und auch hier verteilt er Tickets freigebig, Tickets zum ewigen Leben. Die einzige Voraussetzung, um ein Ticket zu bekommen, ist auch hier, den Sohn zu kennen, Jesus zu kennen. Aber der Sohn ist hier als Hells Angel verkleidet, als Muslim, als Buddhist und wird so von seinen ersten Freunden, also von seiner Gang, den Christen, nicht erkannt und deswegen auch nicht anerkannt. Aber Jesus ist da. Die Inklusiven halten also an der Exklusivität von Jesus fest, aber sie sagen zu Recht, wer sind wir Menschen eigentlich, dass wir meinen, ahnen zu können, welche Wege Jesus sonst noch gegangen ist zu den Menschen? Man muss also nicht unbedingt zur ursprünglichen Gang von Jesus gehören, den Christen. Man kann trotzdem Freund von Jesus sein. Thomas von Aquin hat diesen gleichen Gedanken schon im 13. Jahrhundert gedacht. Er sagte, wenn etwas wahr ist, egal wo es herkommt, wenn etwas wahr ist, dann stammt es vom Heiligen Geist. Und im selben 13. Jahrhundert, als Christen Muslime noch schlimmer dämonisiert haben als heutzutage, forderte Franziskus seine Brüder auf, sie sollten, und jetzt hört genau zu, Franziskus sagte, wenn ihr eine Seite des Koran findet, dann küsst dieses Blatt und legt es auf den Altar. Wenn ihr eine Seite des Koran findest, dann küsst dieses Blatt und legt es auf den Altar. Franziskus' Wahrheit basierte nicht auf Furcht. Er konnte Gott und das Heilige würdigen, wo immer es zu finden war, und eben nicht nur im eigenen Symbolsystem. Um mal zusammenzufassen, man kann also sagen, es gibt die Exklusiven, die sagen, es gibt die Wahrheit nur im Christentum findet man das Heil. Die Inklusiven, die sagen, in allen Religionen sind deren verborgene Mitte Jesus ist, dort findet man auch das Heil. Und die Pluralisten sagen, Gott wirkt in allen Religionen gleichermaßen. Und jeder muss seinen Platz in dieser Vielzahl der Religionen finden. Alle drei Gruppen haben etwas Richtiges erkannt, finde ich. Alle drei Gruppen haben auch ihre Schwächen. Und darüber könnt ihr ja beim Mittagessen mal darüber nachdenken gemeinsam. Was für das eine und was für das andere spricht. Die Frage, die ich aber jetzt klären möchte mit euch, ist, was hat das heute mit mir zu tun? Was mache ich damit? Ich glaube, es gibt zwei Antworten auf diese Frage, je nachdem, zu welcher Gruppe du gehörst. Wenn du den Sohn noch nicht kennst oder dir nicht sicher bist, ob du das Freiticket zum Leben hast, zum ewigen Leben hast, dann gibt es nur eine Antwort für dich. Bitte den Sohn darum, suche den Sohn. Versuche ihn zu finden und bitte ihn um das Ticket zum ewigen Leben. Wir können es ein bisschen komplizierter machen. Ihr kommt zum Glaubenskonkurs. Was machen wir gerade? Schöne Abende. Wir sind zu 17 im Augenblick, treffen uns. Für mich sind es die Highlights meines Gemeindejahres, mit Menschen zusammen über den Grund des Glaubens nachzudenken. Und das vielleicht ist es dein Weg, dann komm im Frühjahr dazu, zu dem nächsten Glaubenskurs. Aber manchmal ist es auch ganz, ganz einfach. Es ist ein kleines Gebet, das du sprechen musst. Du sagst, Jesus, wenn du da bist, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte dein Ticket zum ewigen Leben haben, zum Leben in Fülle haben. Gib es mir. Ein Gebet, das ist alles. Das ist die erste Antwort, was wir damit machen können. Die zweite Antwort ist, wenn du aber Jesus kennst und das Ticket zum Leben hast, gibt es für dich nur eine Konsequenz. Geh missionieren. Einige von euch werden blass. Hallo, sagt Jesus zu dir heute, du hast dein Ticket zum ewigen Leben. Und du weißt, wo man diese Tickets bekommt, indem man mein Freund wird. Du bist dir vielleicht nicht so ganz sicher, ob das wirklich der einzige Ticketmöglichkeit in den Himmel ist. Das ist aber egal. Du hast dein Ticket. Warum erzählst du den anderen nicht etwas von dem, was dieses Ticket, was diese Beziehung zu Jesus dir bedeutet? Und das ist Mission. Das ist alles. Erzählen, wo man sein Ticket zum Leben gefunden hat, bekommen hat. Und zu erzählen, was dieser Jesus mit einem macht. Warum diese Vitamin B, warum diese Beziehung so wichtig ist. Das Wort Mission wurde sehr oft missbraucht, deswegen muss man klären, was Mission ist. Oder besser gesagt, was Mission nicht ist. Mission ist nicht Marketing. Mission ist nicht Marketing. Ich muss und du musst Jesus niemanden verkaufen. Ich muss keinen überreden, in meinen Jesus-Club beizutreten. Jesus braucht keine Verkäufer, Jesus braucht Freunde. Von daher ist Mission kein Marketing. Mission ist auch nicht Verteidigung. Jesus hat nicht gesagt, seid meine Verteidiger, seid meine Anwälte. Er sagte, seid meine Zeugen. Was machen wir uns für einen Stress damit, dass wir meinen Jesus und seinen Anspruch in der ganzen Welt verteidigen zu müssen? Wir rechtfertigen die Bibel, wir verteidigen Jesus, wir schützen das christliche Abendland vor dem Einfluss des Islam, dem Buddhisten, dem New Age. Und vor lauter Verteidigen vergessen wir, was wir eigentlich tun sollen. Zeuge sein. Nichts mehr. Mission ist nicht Verteidigen. Mission ist auch nicht Dialog. Ja, Religionsdialog ist wichtig und ich bin ein Fan davon. Ich treffe mich immer wieder mit meinem Freund Mohammed, ein Muslim, und wir reden über den Glauben. Und das ist ganz, ganz spannend. Ich finde es ganz wichtig. Aber Mission ist nicht Dialog, denn mancher Dialog führt einfach zu nichts. Denn es ist nicht alles gleichgültig. Ist es nicht. Es gibt etwas, was wahr ist und etwas, was falsch ist. Es gibt viele falsche Götter, denen wir Menschen uns ausliefern. Es gibt viele falschen Götter, die du und deine Freunde sich ausliefern. Martin Luther sagt, das, woran du dein Herz hängst, das ist in Wahrheit dein Gott. Das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das kann dein Auto sein, das kann dein Beruf sein, das kann deine Familie sein, das kann dein Freund sein, dein Ehepartner sein. Das, woran du dein Herz hängst, das ist in Wahrheit dein Gott. Und es gibt viele Scheißgötter, die Menschen knechten und gefangen halten. Und deswegen ist Dialog nicht einfach nur ein nettes Miteinander reden, sondern es ist Streiten um die Wahrheit. Mission ist eben nicht nur Dialog. Was ist aber dann Mission, wenn es nicht Marketing ist, nicht Verteidigung, nicht Dialog? Was ist dann Mission? Mission ist Lieben. Mission ist Lieben. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, lass uns doch einfach mal die nächsten Jahre nicht über Mission reden, sondern über Lieben reden. Vielleicht hilft uns das. Mission heißt, ich habe den Sohn gefunden. Und dieser Sohn hat mir das Ticket zum Leben geschenkt. Und weil meine Nächsten mir nicht egal sind, deswegen gehe ich zu ihnen hin und liebe sie zu Jesus. Und erzähle ihnen einfach davon, was Jesus mit mir macht, wo er mein Leben verändert hat. That's all. Das ist alles. Und wenn er sagt, er hat schon ein Ticket zum Himmel gefunden, dann sage ich ihm nicht, aber mein Ticket ist wahrer als dein Ticket. Sondern ich höre ganz genau hin und frage, was hast du da gefunden? Vielleicht bist du ja Jesus schon begegnet. Als Hells Angel, als Muslim, als Buddhist. Wir alle haben den Auftrag zur Mission. 5-mal in den ersten 5 Büchern des Neuen Testaments sagt Jesus, gehet hin in alle Welt. Verkündet allen Menschen, dass ich zu ihnen gekommen bin. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie halten, was ich befohlen. Das ist ein Missionsauftrag. Das ist keine Missionsidee oder ein Missionsvorschlag. Das ist ein Missionsauftrag. Einige von euch feuert dieser Gedanke an, andere sagen, okay, das war's. Und werden blass. Egal, wo du stehst, ob du sagst, ja, das musste jetzt mal gesagt werden, oder ob du sagst, ach, keine Mission. Okay, Marketing brauche ich nicht, okay, Verteidigung muss ich nicht, alles okay. Ich muss noch nicht mal Dialog und klug sein, gar nichts. Ich muss nur erzählen, das, wovon mein Herz voll ist. Kriegen wir das hin? Und das ist meine Bitte an euch alle. Und zwar jetzt wirklich nicht so irgendwie so eine Sonntagspredigt, bitte, sondern meine Bitte wirklich an euch. Jeden von euch schreibt auf einer halben Seite oder auf einer Seite auf, was Jesus euch bedeutet. Was hat sich verändert, seitdem ihr Jesus kennt? Was macht er mit dir? Warum bist du auf seinem Ticket unterwegs? Petrus hat Mission sehr, sehr schön definiert. Ihr seht es hier gleich auf der Wand. Seid jederzeit bereit, jedem, der es von euch erwartet, Rede und Antwort zu stehen, wenn er euch nach eurer Hoffnung fragt. Begegnet ihnen auf ruhige und respektvolle Weise. Das ist Mission. Den Menschen Rede und Antwort zu stehen über die Hoffnung, die in dir brennt, die dich trägt. Von daher meine Bitte, schreibt es auf. Tut das wirklich. Also viele Leute, viele von euch sind schon lange dabei, schon lange Christen und so, und fragen sich, es geht irgendwie nicht weiter in meinem Leben. Ich bin immer noch so, wie ich am Anfang war. Vieles liegt daran, weil ihr einfach nicht das tut, was einfach mal getan werden muss. Aufschreiben, warum Christus eure Hoffnung ist. Und so auch, um es euch ein bisschen leichter zu machen, habt ihr hier 20 Bücher aus meiner Bibliothek, neue Bücher, ganz, ganz neue Bücher. Und jeder von euch, der mir als Erster oder als Erster, die ersten 20 Leute, die mir ihre Geschichte schicken, können sich ein Buch mitnehmen nach Hause, um es ein bisschen leichter zu machen. Ihr könnt auch das Buch jetzt schon mitnehmen und mir später die Geschichte schenken. Das ist okay. Ich sammle diese Geschichten, die sind ganz, ganz wichtig. Also von daher, nehmt euch das Buch. Ich möchte mit der Geschichte von einem Menschen enden, die für mich das lebende Beispiel für eine Missionarin ist, wie Petrus sie hier beschreibt. Viele von euch kennen sie, vielleicht einige auch nicht mehr. Sie war lange im Kirchenvorstand, aber sie hat nie gepredigt, sie hat nie öffentlich missioniert. Aber jede Begegnung mit diesem Menschen ist für mich Mission. Auf jeder Falte ihres in die Jahre gekommenen Gesichts leuchtet die Hoffnung auf, die sie trägt. Auf jeder Falte ihres in die Jahre gekommenen Gesichtes. Und das, obwohl sie in ihrem Leben ganz, ganz viel leiden musste. Sie verlor bei der Geburt ihr erstes Kind und ging davon aus, dass sie nie mehr Kinder bekommen würde. Bekam dann 4 Kinder. War sehr, sehr glücklich. Mit 40 bekam ihr Sohn Krebs. Kurze Zeit später ihre Tochter. Dann bekam sie Krebs. Sie begleitete ihren Sohn bis zum Tod. Sie musste ihre Tochter sterben sehen. Nur sie wurde geheilt. Und sie fragt sich, warum? Könnt ihr euch vorstellen, dass man dann noch glücklich lebt? Es gibt aber keinen Menschen in Niederhöchstadt, dem ich begegnet bin, da man die Hoffnung, die sie trägt, so abspürt wie dieser Frau. Das ist Ursel Gürs. Diese alte Frau, sie lächelt. Sie lächelt, obwohl sie diese ganze Not in ihrem Leben ausgesetzt war. Und sie lächelt nicht nur 3-mal am Tag, sondern sie lächelt 3-mal in der Minute, wenn du dies triffst. Es ist ein tiefes, ein gezeichnetes und trotzdem ein hoffnungsvolles Lächeln. Und wenn man sie fragt, warum sie lächelt, erzählt sie in einfachen Worten von der Hoffnung, die sie trägt. Und das Lächeln Gottes, das höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne.